Lob und Dank sei dem Herrn, auch für diese Gnadenstunde, dass wir wiederum hier zusammen sein dürfen, um ihn anzubeten, um ihn die Ehre und den Lobpreis darzubringen. Ehe wir anbeten, lasst uns gemeinsam aus Psalm 119 lesen. Psalm 119 von 57. Vers. Meine Aufgabe ist, o Herr, ich bekenne es, deine Worte zu befolgen. Das sind sehr kostbare Worte, und ich glaube, jeder, der sie liest, muss in sich gehen und muss darüber nachdenken. Hier sagt dieser Mann Gottes, meine Aufgabe ist, o Herr, ich bekenne es, deine Worte zu befolgen. Ich denke, das war nicht nur die Aufgabe dieses Gottesmannes, der das ausgesprochen hat, aber ich glaube, der Geist Gottes hat ihm so geleitet, dass er das erkennen musste, dass seine Aufgabe ist, wie es hier geschrieben steht, deine Worte zu befolgen. Ich glaube, das Gleiche ist auch mit uns. Wenn wir gläubig sind, dann könnten wir das Gleiche sagen, ein jeder für sich. Meine Aufgabe ist, o Herr, ich bekenne es, deine Worte zu befolgen. Viele sagen vielleicht, Herr, rede zu mir, tu das und jenes. Aber die Frage ist anschließend, wenn Gott redet, ob sein Reden befolgt wird oder ob man eigene Gedanken und eigene Wege weitergeht. Das ist, worüber wir nachdenken müssen. Dieser Gottesmann, in ihm war die Sehnsucht, in der Tat, das Wort Gottes zu befolgen. Und auch in uns ist diese Sehnsucht, das Wort Gottes zu befolgen. In dir und in mir muss dieses vorhanden sein. Denn wenn wir sein Wort nicht befolgen, dann können wir uns gar nicht sein Eigentum nennen. Denn der Herr hat einmal gesagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Und was tun sie? Und sie folgen mir nach. Ihr Lieben, wenn wir Schafe Gottes sind, wenn wir die Stimme Gottes gehört haben, dann können wir nicht anders, wie nur diese Stimme folgen. Viele mögen sagen, Gott hat nicht geredet. Wir möchten, dass Gott so oder so redet. Wir wissen, dass Gott geredet hat, auch besonders in unseren Tagen, und dass er noch redet durch sein teures und heiliges Wort. Und Gott wird nicht reden, wie du oder ich es will, sondern er redet, wie er es will. Und er offenbart sich, wie er es will. Und du und ich, wir sind gar nicht zuständig, ihm vorzuschreiben, auf welche Weise er sich offenbaren soll. Nein, das ist ihm überlassen. Er weiß, wie er sich zu offenbaren hat. Er weiß, wen er sich zu offenbaren hat. Er weiß, auf welche Weise er sich zu offenbaren hat. Da kannst du und ich ihm keine Vorschrift machen. Was wir nur tun müssen, ist das, was hier in diesem einen Vers zum Ausdruck kommt. Was dieser Mann zum Ausdruck bringt. Meine Aufgabe ist, o Herr, ich bekenne es, deine Worte zu befolgen. Und er hat seine Worte in unseren Tagen, und das stellen wir immer wieder auf den Leuchter, so wunderbar uns kundgetan. Er hat sein Wort und sein Vorhaben uns so mächtig geoffenbart. Aber jetzt heißt es, sein Wort zu befolgen, das ist unsere Aufgabe. Deine Aufgabe und meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, auf den anderen zu zeigen und auf den anderen zu schauen und sehen, ob er das Wort Gottes befolgt, sondern ob ich es befolge. Ich persönlich. Wie bin ich in den Augen Gottes? Wisst ihr, es gibt so viele, sie sind nur da und beurteilen nur andere, wie sie eigentlich sind. Aber wie sie selbst sind, sehen sie sich manchmal gar nicht. Aber ist es nicht wichtig, dass wir uns selbst sehen, wie wir jeder selbst sind? Und ich glaube, da bleibt kein Raum mehr, dass wir dann noch ein Urteil über andere fällen können. Und dass wir andere beurteilen können. Sondern dann sehen wir genug und haben mit uns genug zu tun. Dieser Vers ist mir sehr wichtig geworden. Hoffentlich geht er uns allen sehr zu Herzen, ihr lieben Brüder und Schwestern. Denn dadurch spricht Gott zu uns, zu dir und zu mir heute Abend. Und wenn es nur ein Vers ist, den er uns vor Augen führt, aber es ist sein Wort. Und dieser Mann Gottes hat es bestimmt nicht von sich aus geredet, sondern ich glaube ganz gewiss, die Erleuchtung kam von oben herab und hat ihn das so eingegeben, dass du und ich heute Abend diesen Vers mir vor Augen führen darf und dass ich mich prüfen darf, ob ich so bin oder nicht. Meine Aufgabe ist, was ist deine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe? Ich glaube, wir alle, wir haben diese gleiche Aufgabe, deine Worte zu befolgen. Und dazu möge Gott uns helfen. Wir von uns aus sind es nicht einmal in der Lage, nicht imstande. Aber wenn er uns hilft, dann ist uns geholfen. Wenn er uns beisteht, dann ist alles klar. Und wir können dann Gott danken. Von ganzem Herzen flehe ich zu dir, so sagt es hier dieser Gottesmann, sei mir gnädig nach deiner Verheißung. Seht, diese großen Gottesmänner, sie haben nicht nur oberflächlich irgendetwas gesagt, sondern von ganzem Herzen flehe ich zu dir, sagt er. Was sollen wir sagen, ihr Lieben? Wie sollen wir zu ihm flehen? Ich weiß nicht, aber ist es nicht manchmal so, dass wir überhaupt gar nicht zu ihm flehen? Ist es nicht manchmal so, dass wir verschlossen bleiben, unser Herz und unser Mund und alles bleibt vor ihm verschlossen? Ist es nicht manchmal so? Wir können uns ein jeder prüfen. Von ganzem Herzen flehe ich zu dir, von ganzem Herzen flehe ich dich an. Sei mir gnädig nach deiner Verheißung. Hat er verheißen, gnädig zu sein? Er hat's verheißen. Und wir wissen, Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er am Kreuz verspricht. Ich habe über meine Wege nachgedacht und lenke daher meine Schritte zu deinen Zeugnissen zurück. Ihr Lieben, auch wir müssen über all unsere Wege vielleicht nachdenken und einmal zurückschauen und dann sagt dieser Gottesmann, und nachdem er nachgedacht hat, lenkte er seine Schritte zu den Zeugnissen Gottes zurück. Ich glaube, uns bleibt nichts weiter übrig, als das Gleiche zu tun. Ich habe über meine Wege nachgedacht. Hast du schon einmal nachgedacht über deine Wege über dein ganzes Dasein, über dein Leben. Es ist ja nur kurz. Heute sind wir da, morgen können wir schon hinweggenommen sein. Es kann sehr schnell geschehen. Wir sehen doch, wie schnell es geht. Aber lasst uns über unsere Wege nachdenken und lenke meine Schritte zu deinen Zeugnissen zurück. Ja, wenn Gott uns nicht hilft, dass wir unsere Schritte zu seinem Wort, nicht nur unsere Schritte, unsere Gedanken, unser ganzes Herz, zu seinem Wort zurück lenken, dann ist es schlecht bestellt. Aber Lob und Dank sei unserem Herrn. Er will uns helfen. Er will uns gnädig sein in diesen Stunden. Und wenn auch manchmal Prüfungen oder Anfechtungen kommen und manche Dinge, die uns nicht gefallen, wir möchten ja am liebsten alles so glatt ablaufen sehen, aber so glatt geht das alles gar nicht ab im Leben. Es kommt so manches in deinem und in meinem Leben und in vieler, aber möge er unsere Schritte lenken und unsere Gedanken hin zu dem, was er geredet hat. Und dann, ihr Lieben, wird alles wohl sein. Ich glaube, wir sollten ihn anbeten, aus der Tiefe unserer Herzen, ihm die Ehre und den Lobpreis darbringen, auch in dieser Abendstunde. Lasst uns aufstehen und es gemeinsam tun. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. Aus der Tiefe rufen wir zu dir. Treuer Gott, wie dieser Psalmist, von ganzem Herzen flehe ich dich an. Treuer Herr, mögen es nicht nur Worte sein, sondern möge unser Inneres, unser ganzes Herz in der Tat bei der Sache sein, auch heute Abend. Während du zu uns redest, durch dein teures und heiliges Wort. Du tust dich kund, o Herr, auf die Weise, wie du es dir vorbehalten hast. Wir beten dich an und bitten dich, sei uns gnädig, sei mir gnädig, sei mir gnädig nach deiner Verheißung. Herr, du hast zugesagt, dass du bei uns sein willst, alle Tage unseres Lebens. Wo wir uns, Herr, von dir entfernen, so komm uns entgegen, o Herr, und lenke unsere Tritte und unsere Schritte zu deinem Zeugnis zurück, o Herr. Das ist mein Verlangen heute Abend und mein Gebet. Herr, ich glaube, das ist auch das Verlangen meiner Brüder und Schwestern. Schenk uns allen Gnade, dass wir unsere Blicke zu dir emporrichten heute Abend und dir die Ehre und die Anbetung und den Lobpreis für alles darbringen. Denn du bist unser Gott, Herr. Du hast zu uns geredet. Du redest noch zu uns, Herr. Welche Gnade, Herr. Welche Liebe, Herr, erweisest du uns alle Zeit und jede Stunde, Herr, in der wir zusammenkommen, o Herr. Wir danken dir und bitten dich, segne uns heute Abend. Segne meinen Bruder, Herr, der dein Wort bringen wird. Und segne uns alle, die wir gekommen sind, dein Wort aufzunehmen. Anbetung und Ehre sei deinem heiligen Namen aus der Tiefe meines Herzens. Halleluja. Amen.
In solchen Stunden ist es nicht leicht, etwas zu sagen. Ich habe in Psalm 119 einige Verse gesehen, die alle von dem gleichen Thema handeln. Immer vom Worte Gottes. Ohne das Wort Gottes ist nichts in der gesamten Schöpfung geschehen Und ohne das Wort Gottes wird in der Gemeinde und mit der Gemeinde nichts geschehen. Alle Dinge geschehen gemäß dem Worte Gottes. Gott sprach und es geschah. Alles, was Gott aussprach, das geschah. Wenn wir die Erfüllung des Wortes Gottes sehen wollen, müssen wir das glauben, was er ausgesprochen, was er verheißen hat. Hier könnte man eine große Anzahl von Versen in dem längsten Psalm lesen. Es heißt hier in Vers 17, tu Gutes an deinem Knecht, auf dass ich leben bleibe, so will ich deine Worte befolgen. Wenn wir dann ein wenig weitergehen in dem gleichen Psalm, Vers 38, erfülle an deinem Knechte deine Verheißung, die darauf abzielt, dass man dich fürchte, wende ab Schmach, vor der mir graut, denn deine Rechte sind heilsam. Fürwahr, ich sehne mich nach deinen Befehlen, belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Vers 49 und 50. Halte deinem Knecht getreulich dein Wort, auf das du mich hast hoffen lassen. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich neu belebt. Die herrlichen Gedanken, die überall zum Ausdruck kommen, ist uns Vers 38 schon einmal bewusst aufgefallen. Erfülle deinem Knechte deine Verheißung, die darauf abzielt, dass man dich fürchte. Die Erfüllung der Verheißungen Gottes zielt nicht darauf ab, dass du und ich gesehen oder gehört werden. Die Erfüllung der Verheißungen Gottes zielt darauf ab, dass Gott geehrt, dass er gefürchtet, dass ihm Respekt entgegengebracht wird. Und wie wir es ja auch schon hier Vers 57 mitgelesen haben, meine Aufgabe, nicht die Aufgabe der Ungläubigen, die Aufgabe derer, zu denen Gott gesprochen hat, die die Verheißung empfangen, die Gottes Wort liebgewonnen haben, die es in ihrem Herzen tragen, an die ist es hier gerichtet. David war doch nicht der Einzige. Wir sind doch mit dazu gezählt Worten aus Gnaden, denn Gott hat doch zu uns gesprochen. Er hat uns genauso Verheißungen gegeben. Und wir dürfen sagen, was David hier sagte, meine Aufgabe ist es, o Herr, ich bekenne es, deine Worte zu befolgen. Von ganzem Herzen flehe ich zu dir. Sei mir gnädig nach deiner Verheißung. Ich habe über meine Wege nachgedacht und lenke meine Schritte zu deinen Zeugnissen zurück. Vers 67. Bevor ich gedemütigt wurde, ging ich irre. Jetzt aber beobachte ich dein Wort. Vers 31. Meine Seele schmachtet nach deiner Hilfe. Ich harre auf dein Wort. Meine Augen schmachten nach deiner Verheißung, indem ich frage, wann wirst du mich? 89, oder ist es schon 99? 89. Auf ewige Zeit, o Herr, steht fest dein Wort im Himmel. 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wir könnten lesen und lesen. 147. Früh bin ich auf vor Tagesanbruch und flehe laut. Auf dein Wort harre ich. Und dann Vers 154. Führe meine Sache und erlöse mich. Schenke mir neues Leben nach deiner Verheißung. Dann 160. Der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit und ewig gilt jede Verordnung deiner Gerechtigkeit. Fürsten haben mich ohne Ursach verfolgt, doch nur vor deinen Worten erbebt mein Herz. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute gewinnt. Ist das nicht etwas Herrliches? Ich denke noch an den Mittwochabend zurück. Lasst uns den einen Vers oder die beiden Verse noch einmal lesen. Und dann gehen wir zum Mose und vielleicht zum Neuen Testament. In Jesaja Kapitel 1, 19 und 20. Wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr die köstlichen Gaben des Landes genießen. Doch wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn hat gesprochen. Ich möchte den Fall Abrahams, als er Isaak opferte, lesen. Das ist ein Fall von Gehorsam, von Willigkeit. Er hat sich nicht geweigert, er war nicht widerspenstig, er gehorchte Gott. Und das wurde ihm zum Segen, zur Gerechtigkeit, zum Heil, zur Seligkeit, zu allem, was er für die Ewigkeit benötigte. Hier ist die Opferung beschrieben, aber ich lese von Vers 15, 1. Mose 22, von Vers 15. Hierauf rief der Engel des Herrn dem Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her die Worte zu: Ich schwöre bei mir selbst, so spricht der Herr. Darum, dass du so gehandelt und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, will ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Gestade des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Nur weil Abraham gehorsam war, ist das als eine Generalverheißung für alle, die wie Abraham Gott glauben, ihm gehorsam sind, nicht Widerspenstigkeit, sondern Glauben verbunden mit der Tat, dem Herrn zu bringen haben. Sie sollen nicht nur gesegnet sein, sondern auch die Tore ihrer Feinde beherrschen, sie unter Kontrolle haben, sie einnehmen, sie besitzen. Das ist die Verheißung, die Gott gegeben hat. Wenn man darüber nachdenkt, dass jede Verheißung Gottes wahr ist, und ich denke jetzt an das Volk Israel, und zwar an zwei besondere Zeiten. Einmal, als sie in der babylonischen Gefangenschaft waren, und zum Zweiten jetzt in der letzten oder in dieser Generation, als sie wussten, dass ihre Zeit gekommen ist, heimzukehren in das Land ihrer Väter. Und ich musste so auch an den Aufstand im Warschauer Ghetto denken, an manche Dinge. Sie wussten, wozu sie bestimmt sind. Und sie konnten diese demütigende Unterdrückung doch fast nicht mehr ertragen. Sie haben in ihrem Herzen diese Gewissheit neu bekommen. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind dazu bestimmt, um über unsere Feinde zu herrschen. Unsere Feinde sind nicht dazu bestimmt, uns mit ihren Stiefeln herunterzutreten, mit dem Gewehrkolben herniederzuschlagen, sondern unsere Aufgabe und Bestimmung ist eine andere. Ich musste darüber nachdenken, wir als Volk Gottes sind doch nicht dazu bestimmt, dass der Feind uns niedertritt. Wir sind dazu bestimmt, um Vollmacht zu haben über alle Gewalt des Feindes. So hat der Herr es gesagt. Ich gebe euch Macht über alle Gewalt Satans. Und der Herr sagte, ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. Und es wird euch kein Schaden zugefügt werden. Wir müssen erkennen, dass es nicht im Willen Gottes ist, dass Feindesmächte über uns herrschen. Manchmal muss es vielleicht so weit kommen, dass man schier einen inneren Aufstand machen möchte und uns sagen, Herr, so geht's nicht mehr. Das ist nicht meine und unsere Bestimmung, sondern der Herr hat gesagt, und es steht ja wohl im Psalm 110, noch heute geschrieben, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Und wir wissen, dass all diese Worte wahr sein müssen, dass sie wahr sind, wissen wir, aber sie müssen als Wahrheit bestätigt werden. Die Gemeinde des Herrn ist dazu bestimmt, den Dienst weiterzuführen, den der Herr begonnen hat. Er das Haupt und wir der Leib. Er hat die Bahn gebrochen, er hat den Weg geebnet. Wir sollen darin gehen. Mir wurde in dem Zusammenhang aus dem Wort des Propheten Jesaja groß, dass Gott dem Abraham ein gehorsames Herz gab. Glauben kann jeder und dann stehen bleiben und auf der Stelle treten. Aber Abraham glaubte und war gehorsam und tat, was Gott ihm sagte. Und der Engel des Herrn hat ihm zum zweiten Mal zugerufen, und zwar vom Himmel her, die Worte zu: Ich schwöre bei mir selbst. Uns, mir und dir, sagt Gott, schwöret nicht beim Himmel, denn er ist mein Thron, und nicht bei der Erde, denn sie ist der Schemel meiner Füße. Er sagt hier, ich schwöre bei mir selbst. Gott wollte durch einen Eid dem Abraham wissen lassen, das gilt vor mir im Himmel und auf Erden. Etwas derartiges ist noch nicht da gewesen. Wir wissen, es war ja ein Sinnbild schon auf Christus, der ja sein eigenes Kreuz getragen, wie Isaak das Holz getragen hat, das zum Altar gebaut wurde, auf das er dann gelegt und festgebunden wurde. Und Abraham fragt, wo ist der Widder, den ich schlachten soll? Und der Herr spricht, ich werde mir ein Opfer ausersehen. Wir alle kennen ja die gesamte Geschichte. Und der Herr, aus der Geistleiblichkeit als Engel des Herrn, ruft er hier zu. Ich schwöre bei mir selbst, so spricht der Herr, darum, dass du so gehandelt und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, will ich dich reichlich segnen und deine Nachkommenschaft überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Gestade des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Es geht nicht anders. Wenn wir Glauben und Gehorsam haben und tun, was Gott in seinen Worten gesagt hat, dann gilt uns diese Verheißung. Wir können uns aus der Verantwortung nicht herausziehen, wie Gott sich aus dieser Verantwortung, die er eingegangen ist, ja auch nicht herausziehen kann. Er hat's gesagt. Und dabei bleibt es. Geistlich gesehen sind wir der Same Abrahams. Und wenn wir da in das Neue Testament hinübergehen, welch wunderbare Verheißungen hat Gott gegeben und hat dem Volke Israel gesagt, wer sie sind und was sie sind. Eines möchte ich hier zunächst gleich aus Apostelgeschichte, dem 3. Kapitel lesen, Apostelgeschichte 3 von Vers 25. Ihr seid die Söhne der Propheten und gehört dem Bunde an, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat, als er dem Abraham die Verheißung gab, in deiner Nachkommenschaft sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Gott gab dem Abraham die Verheißung für alle Geschlechter der Erde. Wenn wir es ganz genau ausdrücken wollen, dann lautet es so: Für alle wahrhaft Gläubigen aus allen Geschlechtern, die so wie Abraham im Glaubensgehorsam tun, was Gott geboten hat. Hier sind nicht ganze Völker angesprochen, sondern das gesamte Volk Gottes, das aus allen Völkern, Sprachen und Nationen zusammengesetzt ist. Und wenn wir das begriffen haben, dass auch wir dazu gehören, wenn wir von dem Bunde lesen, den Gott geschlossen hat, dann denken wir ja nicht an 1. Mose 22, sondern an 2. Mose 20, wo Gott der Herr auf den Berg Sinai herabkam und die Bundesschließung oder die Gesetzgebung stattgefunden hat. Hier geht der Mann Gottes, der Apostel, zurück auf Abraham und hält seinen Mitgenossen, den Juden, vor Augen und sagt, ihr seid die Söhne der Propheten und gehört dem Bunde an, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat, als er dem Abraham die Verheißung gab. Gott hatte schon in Abraham und mit Abraham und durch Abraham, mit Isaak, mit Jakob und mit der gesamten Nachkommenschaft den Bund geschlossen. Für Gott war das schon eine Sache, die bereits bestand. Gott hat ja die Dinge, die noch gar nicht sichtbar vor Augen waren, ja schon gesehen, weil sie ein fester Bestandteil seines göttlichen Heilsplanes waren. Paulus führt es ja besonders in Galater 3 aus. Es gibt kein besseres Kapitel im ganzen Neuen Testament, das so die Bedeutung des Gesetzes, der Gnade, der Verheißung und des Segens zum Ausdruck bringt, wie es in Galater 3 sehr, sehr deutlich kurz gefasst wiedergegeben worden ist. Es heißt von Vers 6, wie bei Abraham, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr erkennt also, die Gläubigen, die sind Abrahams Söhne. Die Gläubigen, die sind Abrahams Söhne. Ihnen gelten die Verheißungen, ihnen das Erbteil, ihnen das, was Gott zugesagt hat. Und es heißt hier weiter, weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat er dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham. Gott sagte nicht zu Mose, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Mose hat das Gesetz überbracht und das Gesetz überführt von der Strafe. Und die Strafe ist ja, wir wissen, was sie ist, der Tod. Gott hat ihn Abraham segnen wollen. Gott hat den Abraham gebraucht, um den Isaak als Opfer darzubringen, um zu zeigen, hier ist der Sohn preisgegeben, dem Tode anheim gefallen, aber hier ist auch Auferstehung, hier ist neues Leben. Gott wird sich ein Opfer ausersehen. Und als Abraham den Sohn Isaak töten wollte, da rief der Herr ja zum ersten Mal die Worte, tue es nicht. Ihr kennt ja die Geschichte, habt ihr sicher alle vorhin gelesen. Gott sagt, in Abraham will ich alle Völker segnen. Ihr erkennt also, die Gläubigen, die sind Abrahams Söhne, nicht in Mose. Das Gesetz ist durch Mose gekommen. Gesetz überführt von der Sünde. Gesetz hat nicht großen Segen in sich. Gesetz hat Fluch in sich. Wer das Wort des Gesetzes nicht hält, der steht unter dem Fluch. Und wir können es hier gleich weiterlesen. Von Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, stehen unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allen Dingen oder Geboten, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen, beharrt, um sie zu erfüllen. Dass aber aufgrund des Gesetzes niemand bei Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber hat mit dem Glauben nichts zu tun, sondern wer's erfüllt hat, wird dadurch leben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden. Unser Gott ist ein herrlicher Gott, ein allwissender Gott. Er hat die Übersicht gehabt von Ewigkeit her. Merkt ihr, worum es geht? In Abraham sollte nicht nur ein Geschlecht, nicht nur ein Volk, sondern alle Geschlechter, alle Völker der Erde sollten gesegnet werden. Und hier wird uns gesagt, Christus ist zum Fluch geworden, um uns vom Fluch des Gesetzes loszukaufen. Wie geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden, damit wir das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Das ist die Verheißung, die Gott gegeben hat. Sie ist sehr klar ausgedrückt und man merkt, was da beinhaltet ist in dem, was Gott uns zu sagen hat. Euch gilt der Bund, die Verheißung, ihr könnt es nachlesen, in Römer, ist es wohl im 9. Kapitel. Hier heißt es von Vers 4, sie sind ja doch Israeliten, denen der Sohnesstand gehört und die Herrlichkeit Gottes, die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen sind ihnen zuteil geworden, denen die Erzväter angehören, aus denen der Messias dem Fleische nach stammt, der da Gott ist über allem. Gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und dann merkt ihr sofort, wie es weitergeht. Ich will damit aber nicht gesagt haben, dass Gottes Verheißungswort hinfällig geworden ist. Da führt Paulus ähnlich wie in Galater 3 die Sache mit Gesetz, mit Verheißung und mit Glauben aus. Hier heißt es in Galater 3, Vers 17, ich meine das aber so, eine von Gott bereits früher vollgültig gemachte Verfügung kann doch durch das Gesetz, das erst 430 Jahre später gekommen ist, nicht außer Kraft gesetzt werden, so dass es die Verheißung aufhöbe. Wenn nämlich das Erbe vom Gesetz abhängt, so ist es nicht mehr von, hängt es nicht mehr von der Verheißung ab. Dem Abraham aber hat Gott es durch eine Verheißung als Gnadengabe verliehen. Vorher hätten wir sicher noch irgendwo lesen müssen, dass das Gesetz nur gegeben worden ist, um die Übertretung. Nein, es steht hier in Vers 19. Was soll nun aber das Gesetz? Der Übertretungen wegen ist es hinzugefügt worden, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es durch Engel verordnet worden, unter Mitwirkung eines Mittlers. Ein Mittler aber vertritt nicht einen einzigen, Gott aber ist ein einziger. Ihr könnt nachlesen, in der Apostelgeschichte ist es Kapitel 7, wo von dieser Sache die Rede ist, dass Mose der Mittler war, dort auf dem Berge Sinai, hier steht's, Apostelgeschichte 7, von Vers 35. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sagten, wer hat dich zum Oberhaupt und Richter gesetzt? Eben diesen hat Gott als Oberhaupt und Erlöser gesandt durch die Vermittlung des Engels, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser ist es auch, der sie weggeführt hat, indem er Wunder und Zeichen im Lande Ägypten und am Roten Meer tat, so wie 40 Jahre lang in der Wüste tat. Dieser Mose ist es, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Volksgenossen erwecken. Dieser ist es, der bei der Gemeindeversammlung in der Wüste Mittler oder Vermittler gewesen ist zwischen dem Engel, der auf dem Berge Sinai zu ihm redete, und zwischen unseren Vätern, derselbe, der lebendige Worte empfing, um sie uns mitzuteilen. Das war das Ende von Vers 38. Mose sagte, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Christus musste Prophet sein, musste deshalb Mittler eines neuen Bundes sein, um uns nicht nur Worte und Gesetz, sondern Gnade und Heil zu bringen. Deshalb hat er gesagt, Matthäus 26, 26, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Ach, wenn wir darüber nachdenken, was Gott alles getan hat, wie herrlich der gesamte Ratschluss hier festgelegt wurde und auch dafür, dass Gott den Aposteln diese Gnade geschenkt hat, durch denselben Geist, in dem gleichen Geiste, in dem die Propheten gewirkt, geredet und geschrieben haben, in der gleichen Weise, in demselben Geiste, das alles so darzulegen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter und meinen damit nicht uns, sondern wirklich Gott, dass er uns die Gnade geschenkt hat, in demselben Geiste, in der gleichen Offenbarung, in denselben Fußspuren der Propheten und der Apostel, in den Fußspuren unseres Herrn wandeln zu dürfen und das Wort als Gesamtoffenbarung, wie es uns in diesen letzten Tagen geschenkt wurde, zu erkennen und im Glauben aufzunehmen. Ich meine, dafür sind wir unserem Gott viel, viel Dank schuldig, weil er uns die Gnade geschenkt hat, nicht nur zu betrachten, was einmal war, sondern uns wissen zu lassen, dass auch wir in sein Programm mit hineingehören und hineingefügt worden sind. Ich bin Gott dankbar, dass er einen Paulus hatte, der in besonderer Weise das Alte Testament verwendet hat und im Neuen dargelegt, wie sich alles erfüllte, was Gott durch den Mund seiner heiligen Knechte und Propheten von Anfang an verkündigt hat. Ich bin Gott aber auch für Bruder Brenhem dankbar, dass wir in diesen letzten Tagen in das alles so hineingeführt werden dürfen. Welch eine Gnade! Kein Streit um hohe Erkenntnis über Lehren, sondern ein hineingeführt werden in den Heilsratschluss unseres Gottes. Und wie Abraham dürfen wir auf dem Wege des Glaubens gehen. Zurückkommend zu dem Einleitungswort. Herr, deine Worte zu befolgen, danach zu tun. Abraham hat's getan. Es war schwer, was Gott forderte. Aber Abraham hatte solch ein Vertrauen zu Gott. Er wusste, wenn ich Isaak als Opfer darbringe und ihn töten muss, so wird Gott ihn von den Toten auferwecken. Und er konnte seinen Knechten sagen, bleibet ihr hier, mein Sohn und ich gehen anzubeten und wir kommen wieder zurück. Er hat nicht gesagt, ich komme wieder zurück. Und wir kommen wieder zurück. Lies es nach. Lies es alle nach. Abraham glaubte Gott. Das Wort des Herrn war nicht hier oben, es war hier im Herzen. Lebendige Offenbarung des lebendigen Gottes. Und alle, die aus dem Samen Abrahams sind, glauben Gott. Und sie beherrschen die Tore ihrer Feinde. In dem Moment, wo Gott uns dahin bekommen kann, dass wir ihm glaubensgehorsam unter Beweis stellen, nicht mit Worten, sondern wie Abraham. Mit der Tat. Gott hat genügend Worte von uns und allen Gläubigen gehört. Er hört gar nicht mehr darauf. Er sucht Menschen, die wie Abraham von Herzen glauben, sich auf den Weg machen, das Opfer darbringen, wie Gott es gesagt hat. Und dann kann er nicht anders, als vom Himmel her die Antwort geben. Wir haben es gelesen, wie Paulus ausführt, den Gläubigen wird das Verheißungsgut des Geistes zuteil, denn Gott wollte durch Christus die Heidenvölker segnen und herausrufen, wer sich herausrufen lässt. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir gemeinsam für alle Gnadenerweisungen, für deine Reden, o Gott, für die Beispiele, die du uns vor Augen stellst. Habe Dank für deinen Knecht und Propheten Abraham, den du aus Ur in Chaldäa gerufen, der dir vom ersten Augenblick an glaubte, gehorsam war und folgte. Ach Herr, du hast ihn so gesegnet, auf Schritt und Tritt. Er hat die Feinde besiegt, ist ausgezogen, ohne zu wissen, wohin. Du nahmst ihn bei der Hand, hast ihn geführt, bis seine Füße im verheißenen Lande umherwanderten. Er selber suchte die Stadt, deren Erbauer du bist. Ach Herr, welch ein lebendiges Zeugnis ist uns hinterlassen worden durch solche Beispiele. Doch treuer Gott, was würde es mich und uns nützen, wenn wir sie betrachten und vielleicht bewundern? Und wenn wir nicht in die Fußspuren Gottes treten, ihn durch Glauben und Gehorsam ehren und damit den gleichen Segen empfangen. Mein Gott, die Stunde ist da. Du redest mit uns und weisest uns den Weg. Und wir bitten die Mose, wenn wir Gnade vor dir gefunden haben, so lass uns deine Pläne und deine Wege wissen. Herr, dass du uns nicht mehr vertraust, das wissen wir. Aber wir vertrauen dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn du bleibst treu, du bleibst wahrhaftig. Du bist Gott und nicht ein Mensch, dass dich etwas gereuen könnte. Herr, wir legen dir uns selber und dein gesamtes Volk hin. Alle, mit denen wir je gesungen, gebeten, dein Wort gehört haben, du kennst die Deinen und wir bitten dich, segne alle, die dein Eigentum sind, o Gott, und reiße sie aus den Feindeshänden heraus und bringe sie zurück unter die Führung und Leitung deines Geistes. Treuer Gott, ich danke dir für deine liebliche Gegenwart heute Abend. Herr, dein Wort ist an uns ergangen. Wenn Himmel und Erde schon vergangen sein werden, wird dein Wort immer noch bestehen. Es bleibt in Ewigkeit. O Gott, segne uns, wie du Abraham gesegnet hast. Gib uns ein gehorsames und gläubiges Herz, dass wir dir folgen und tun, was du gesagt hast. Noch einmal legen wir dir alle hin, die wir dir schon dargebracht haben. Segne alle Leidtragenden, alle Betrübten, alle, die in Not sind. Heile die Kranken, befreie diejenigen, die sich nicht selber helfen und lösen können, und alle, die Schmerz empfinden und Trost benötigen, denen sei du nahe. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.